Ihr Lieben, ich mache gleich weiter mit der Verkündigung des Wortes. ich hoffe aber, dass ihr gute Weihnachtstage hattet und dass ihr euch freut mit mir, dass er da ist, dass er geboren ist. Und dass das Warten, was wir in der Adventszeit ja wiederholt haben sozusagen, dass das ein Ende hat. Er ist geboren. Ich will heute am letzten Tag des Jahres mit euch über die Jahreslosung 2018 sprechen, die ihr die ganze Zeit schon hier zu lesen habt. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Der Vers stammt aus der Offenbarung und das ist das letzte Buch der Bibel. Also ganz am Ende, und es ist auch das vorletzte Kapitel, also es ist wirklich ganz kurz vor Schluss, wo dieser Vers auftaucht. Und dieses letzte Buch der Bibel, das wird auch Apokalypse genannt. Das ist letztendlich das griechische Wort für Offenbarung, aber wortwörtlich heißt es eigentlich Entschleierung. Ja, das, was verhüllt war, das wird entschleiert und dann offenbart sich natürlich etwas. Und inzwischen steht das Wort Apokalypse auch für eine bestimmte Gattung in der Literatur, nämlich für Werke, wo es um Gottes Gericht, um Weltuntergang, um Zeitenwende und solche Dinge geht, aber auch immer um die Enthüllung göttlichen Wissens. Und wir Christen reden, wie gesagt, von der Offenbarung, wenn wir davon sprechen, was Gott uns mitteilt. Und er teilt es mit in Prophetien, in Wort und Bild, und die gibt Gott Johannes, und Johannes hat es für uns aufgeschrieben. Also Vers 6 in Kapitel 21, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ich habe diesen Jahreslosungsvers gelesen und dann habe ich gedacht, ja, alles klar, ne, verstehe ich. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Das sollte man nicht tun. Denn jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, dass ich ihn wirklich verstehe. Da steht lebendiges Wasser. Was soll das denn eigentlich genau sein? Also wie stelle ich mir denn lebendiges Wasser vor? Ist das Wasser, in dem alle möglichen Tiere leben, kleinste Organismen, in dem Fische aller Art und in Massen sich tummeln und das macht das lebendig? Oder ist es einfach Wasser, das einen sehr erfrischt und einem neue Lebensgeister gibt und deshalb lebendig genannt wird? Oder ist das Wasser schon lebendig, wenn es einfach nur sprudelt und blubbert? Oder geht es gar nicht um echtes Wasser, sondern um Leben an sich? Machst du mal die erste PowerPoint? In der Offenbarung heißt es je nach Übersetzung, zum Beispiel eben bei Luther, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ja, ich kriege hier auch gerade lebendiges Wasser. Dankeschön. Aber bei Schlachter 2000 steht zum Beispiel, er will aus dem Quell des Wassers des Lebens geben. Oder Menge sagt Quelle des Lebenswassers. Und die Hoffnung für alle Übersetzung finde ich am besten oder am verständlichsten. Da steht, Gott wird allen Durstigen Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Aber die Quelle des Lebens. Die damaligen Menschen wussten wahrscheinlich noch nicht so, wie wir das jetzt heute wissen, dass alles Leben aus dem Wasser kommt. Alles Leben ist aus dem Meer entstanden, sofern man der Evolutionstheorie folgt. Aber wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, die ersten Verse im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, also ganz am Anfang der Bibel, dann sehen wir, dass auch die Bibel sagt, dass alles mit dem Wasser angefangen hat. Dass alles Leben aus dem Wasser entstanden ist. Und die Bibel fängt wie folgt an. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte brütend über der Wasserfläche. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen, und es entstand Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Dann trennte er das Licht von der Finsternis. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und Morgen, der erste Tag. Und Gott sprach, es soll Raum zwischen den Wassern entstehen, der die Wasser voneinander trennt. Einige Übersetzungen sagen hier, es soll eine Feste zwischen den Wassern entstehen oder eine Wölbung, ein Gewölbe oder auch eine Ausdehnung. Also es soll ein Raum zwischen den Wassern entstehen, der die Wasser voneinander trennt. Und so geschah es. Gott schuf diesen Raum, um die Wasser oberhalb und unterhalb dieses Raumes oder Gewölbes zu trennen. Und Gott nannte den Raum Himmel. Es wurde Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, die Wasser unter dem Himmel sollen sich an einem Ort sammeln, damit trockener Boden zum Vorschein kommt. Und so geschah es. Gott nannte den trockenen Boden Erde und die Wasserfläche Meer. Ich versuche mir das vorzustellen, aber das ist nicht so ganz einfach. Also es fängt schon damit an, dass der erste Satz heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Danach kommt dann aber erstmal die Erschaffung von Tag und Nacht. Und dann kommt nochmal die Erschaffung des Himmels. Verstehe ich schon nicht, ja? Verstehe ich schon nicht. Vielleicht ist dieser erste Vers, Gott schuf Himmel und Erde am Anfang, so eine Überschrift. Und danach wird das dann so ein bisschen genauer erläutert, wie es denn genau passiert ist. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir gehen jedenfalls mal davon aus, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt den Planeten Erde gab und der war anfangs komplett mit Wasser bedeckt und noch ohne jegliches Leben, wüst und öd. Aber der Geist Gottes schwebte oder brütete gar über diesem Wasser. Dann entsteht erstmal Licht, also Tag und Nacht, und danach macht Gott ein Gewölbe oder eine Ausdehnung, die er Himmel nannte. Das Himmelsgewölbe trennt das Wasser. Es gibt dann Wasser oberhalb des Gewölbes, also über dem Himmel, und es gibt Wasser, das auf der Erde verbleibt. Und das wird dann im nächsten Schritt zusammengezogen, sodass es eben Erdoberfläche und Meer gibt, also Landmassen und Wassermassen. Soweit so gut. Wir wissen inzwischen, dass es oberhalb des Himmels keine Wassermassen gibt, so wie in dem Bericht. Ja, also wir sind alle schon mal, oder fast alle zumindest, mal mit dem Flugzeug geflogen und wir kennen Bilder aus dem All, also da ist ja nicht Wasser oben drüber. Aber das ist vielleicht eine Erklärung dafür, dass unten auf der Erde das Meer Salzwasser hat und aus dem Himmel, wenn es regnet, Süßwasser kommt. Und das ist die Trennung der beiden Wasser vielleicht. Ja? Mein kleines Hirn, ich weiß es nicht. Erst nachdem Meer und Land erschaffen sind, lässt Gott dann Lebewesen im Meer entstehen und Vögel in der Luft und erst danach die Tiere auf der Erde, also auf dem Land. Aber es fängt alles mit einer Art Ursuppe oder Urflut aus Wasser an. Und der Geist Gottes bringt dann alles Leben aus diesem Wasser hervor. Das Wasser selbst bringt das Leben nicht hervor. Das Wasser ist nicht das Leben, sondern der Geist Gottes erschafft alles Leben aus dem Wasser. Meistens sehen wir wohl deshalb das Lebenswasser als Symbol für den Heiligen Geist an. Der Geist Gottes ist es, der alles Leben hervorbringt. Er ist die Lebensquelle. Und zu dieser Lebensquelle können alle, die durstig sind, kommen und kriegen umsonst, also gratis, geschenkt, Wasser des Lebens. Jetzt lass uns mal den Vers in der Offenbarung im Zusammenhang lesen. Machst du mal die nächste Folie bitte? Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein, Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte: Sieh doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf: Schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er: Alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Spannend, oder? Johannes sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorherige Himmel und die vorherige Erde waren vergangen und das Meer war nicht mehr da. Klickst du nochmal? Nee. Nochmal zurück. Ja, das wollte ich eigentlich nur. Und wenn du jetzt einmal klickst, dann passiert nichts. Klick nochmal. Das sollte passieren. Ha, genau. Ja, das wollte ich nämlich nochmal betont haben, dass der vorige Himmel und die vorige Erde vergangen sind und auch das Meer nicht mehr da ist zu dem Zeitpunkt. Ja? Also all das, was am Anfang erschaffen wurde, diese Erde mit diesem Meer und diesem Himmel, wie wir es bei Mose gelesen haben, die werden vergehen und nicht mehr sein. Aber Gott bleibt. Er ist der, der auf dem Thron sitzt. Jesus bleibt, denn er sitzt zur Rechten Gottes. Und der Geist Gottes, der ja schon vorher da war, der ja über der ersten wüsten Erde mit ihren Wassern brüten konnte, dieser Geist ist natürlich auch weiterhin da. Und dann ist da dieses grandiose Versprechen, diese Verheißung, in dem Neuen, das Gott schaffen wird, da wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Das heißt, wenn Himmel, Meer und Erde, so wie wir sie kennen, vergangen sind, dann kommt das Reich Gottes und dann wird es nur noch Schönes, Gutes, Lebendiges, Wohltuendes, Gesundes geben, sozusagen nur noch Leben pur und nichts mehr, was uns traurig, krank, unglücklich macht oder uns schmerzt. Wer sich danach sehnt, wer Durst hat nach dem Reich Gottes, ohne Tränen, Leid und Schmerz, der, so verspricht es Gott, bekommt Wasser aus der Quelle des Lebens, also neues Wasser aus der ewigen Lebensquelle. Wasser oder eben Leben von Gott selbst. Jetzt kommt noch mal ein kleiner Ausflug. Keine Sorge, wir sind gleich wieder beim Thema. Die frühe Kirche ging davon aus, dass der Johannes, dem Gott den Ausgang der Weltgeschichte offenbart hat, dass das derselbe Johannes ist, der das Johannesevangelium geschrieben hat und der ein Jünger, vielleicht sogar der Lieblingsjünger von Jesus war. Johannes, der Sohn des Zebedäus. Inzwischen sind die Theologen sich relativ sicher, dass die Offenbarung und das Johannesevangelium nicht von derselben Person verfasst wurden, weil sie sich sprachlich und theologisch zu stark unterscheiden. Das überlassen wir den Wissenschaftlern. Es gibt aber neuerdings wohl wieder ernsthafte Diskussionen über mögliche Verbindungslinien, die doch zwischen diesen beiden Büchern bestehen. Ich, die ich ja nicht Theologie studiert habe, hatte beim Lesen des Losungsverses sofort eine dieser Verbindungslinien im Kopf. Nämlich die Geschichte mit der Frau am Brunnen, die im Johannesevangelium steht. Hier kommt die Geschichte, die steht im 4. Kapitel und ich lese euch die Verse 5 bis 15. und die kommen auch auf die Folie. Ja. Sein Weg, also Jesus' Weg, führte ihn durch Sychar oder wie immer der Ort ausgesprochen wird, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Daran schließt sich dann das Gespräch über die Männer an, die die Frau bereits hatte und von denen Jesus weiß, ohne dass sie ihm was erzählt hat. Und die Frau erkennt, dass Jesus der Messias ist. Aber die Parallele dieser Geschichte mit dem Offenbarungsvers ist natürlich dieser Punkt mit dem Lebenswasser. Im Johannesevangelium heißt der springende Vers, je nach Übersetzung, das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Oder das Wasser wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Oder das Wasser wird in ihm zu einer Wasserquelle werden, die zu ewigem Leben sprudelt. Oder auch, was finde ich wieder mal am verständlichsten, obwohl es ja das, nicht die anspruchsvollste Übersetzung ist, aber für mich ist sie deshalb eben auch verständlicher. Hoffnung für alle sagt, dieses Wasser, das Jesus dem Durstigen gibt, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Also dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Die Jahreslosung verheißt Fülle des Lebens und des Heils in der Endzeit. So wie Nico das vorhin auch in den Jesaja-Versen gelesen hat. Voller Freude werdet ihr Wasser schöpfen an Gottes reichen Quellen, aus denen euch seine Hilfe strömt. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Diesen Zuspruch dürfen Menschen mit dem Durst auf Leben und Heil zweifelsohne schon jetzt in Anspruch nehmen und dieses Wasser trinken. Hat auch Jesus bereits die Frau am Brunnen, noch dazu eine Samariterin, zum Trinken eingeladen aus der Quelle, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Wir müssen also nicht warten, bis diese Welt untergeht, bevor es mal irgendwie besser wird, sondern das Reich Gottes ist seit Jesus Wirken auf der Erde mitten unter uns. Wir können hier und heute erleben, wie Gott mitten unter uns wohnt, wie er Tränen trocknet, wie er Kranke heilt, wie er Frieden stiftet, wie er Arme versorgt und Hoffnungslosen Hoffnung gibt. Manchmal tut Jesus das direkt und selbst, manchmal tut er es durch andere Menschen. Unser Job als Christen ist es, Jesus Werke zu tun und das Reich Gottes auf der Erde auszubreiten mit allem, was wir haben und in allem, was wir tun. An Heiligabend habe ich darüber gepredigt, dass Gott mit Jesus einen Rettungsanker ausgeworfen hat. Deshalb haben wir auch diesen Anker hier immer noch stehen. Ja? Das ist der Rettungsanker. Gott hat Jesus auf die Welt geschickt, weil diese Welt so aus den Fugen geraten war, dass eigentlich keine Hoffnung bestand. Und Jesus war der Rettungsanker, der alles wieder in Ordnung bringen kann. Wer an Heiligabend nicht hier war oder sonst noch keinen Anker hat, der darf und soll sich jetzt gerne einen nehmen. Ich gebe den Korb nochmal rum. Ich weiß nicht, ob es reicht. Vielleicht nehmt ihr erstmal pro Familie einen Anker, wenn ihr noch keinen habt. Und sonst, wenn nachher noch welche übrig sind, nochmal zulangen. Der Anker soll uns daran erinnern, dass wir gerettet sind. Achso, kann ich weitermachen, Rosi? Der Anker soll uns daran erinnern, dass wir gerettet sind, wenn wir Jesus vertrauen. Er soll uns aber auch daran erinnern, dass wir für andere ein Rettungsanker sein sollen. Wenn nicht wir, die wir Jesus vertrauen, das Reich Gottes auf der Erde ausbreiten, wer dann? Lasst uns einen Moment darüber nachdenken, wo wir Gottes Reich, sein Wirken, sein Trösten, sein Heilen, sein Retten und Erlösen 2017 erlebt haben und ihm nochmal Dank dafür aussprechen. Ich weiß, wir haben das heute schon getan, aber nehmt euch trotzdem nochmal einen Moment. Vielleicht fällt euch noch mehr ein, wofür ihr dankbar sein könnt, wo Gott euch 2017 erlöst, geheilt, gerettet, getröstet hat. Und lasst uns Gott dafür danken. Herr, wir danken dir für alles, was du geschenkt hast an Leben im ganzen Jahr 2017. Und wir wollen dir weiter in den Ohren liegen mit unserem Durst nach Frieden und Freiheit und Gerechtigkeit, nach Liebe, Heilung, Versöhnung und Hoffnung. Herr, wir wollen schon jetzt unsere Tränen getrocknet haben. Wir wollen schon jetzt Balsam auf unseren Wunden. Wir wollen schon jetzt Freude statt Depression und Freiheit statt Gefangenschaft. Und das wollen wir nicht nur für uns, sondern für alle unsere Nächsten. Sei es das Kollegium bei der Arbeit, sei es unsere Familie oder seien es unsere Freunde. Seien es die Geschwister in der Gemeinde oder die Menschen in den Glasbläserhöfen. Herr, gieße du Ströme des lebendigen Wassers aus über uns, ganz besonders im neuen Jahr. Amen.